Deutschlandfunk Nova. Update mit Ralf Günther.
Da landen wohl geheime Dokumente, Briefingunterlagen auf einem Discord-Server von Minecraft-Gamern und später dann bei Telegram und Twitter. Was steht da Brisantes drin? Muss das ernst genommen werden? Ist es doch vielleicht Fake? Und welche Auswirkungen können diese mutmaßlichen US-Geheimdienst-Leaks eigentlich haben?
Tja, es könnte natürlich für Verstimmungen zwischen den USA und deren Verbündeten sorgen. Das war ja in der Vergangenheit auch schon so bei Geheimnisverrat.
Das ist ein Thema in dieser Episode des Update-Podcasts am Dienstag. Außerdem sprechen wir über den türkischen Wahlkampf, allerdings den hier bei uns in Deutschland.
Meine Stimme gilt natürlich für Recep Tayyip Erdogan.
Hoffentlich werden wir gewinnen. Als Kurden wollen wir die Linken, so Gott will.
Wie wichtig sind die Stimmen der Türkinnen und Türken in Deutschland für die Parteien in der Türkei? Sprechen wir drüber. Und Christian Schmidt hat uns eine erstaunliche Zahl mitgebracht.
3,4 Millionen. So viele Menschen in Deutschland, die sind nicht im Internet, also fast so viele wie in Berlin wohnen. Das sind sogenannte Offliner. Hat mich schon überrascht, dass das so viele sind.
Ihr gehört nicht dazu. Ihr hört diesen Update-Podcast vom 11. April 2023. Keine Offliner hier dabei.
Deutschlandfunk Nova.
Dieser Leak, der wird schon als der schwerwiegendste Geheimnisverrat in der US-Geschichte seit WikiLeaks von 2013 gehandelt. Unbekannte haben wohl geheime Dokumente des US-Geheimdienstes fotografiert und diese Fotos sind im Netz unterwegs. Es geht unter anderem um den Ukraine-Krieg, es geht um China, den Nahen Osten, um Afrika. Ganz, ganz viele Dokumente, ganz unterschiedliche Inhalte. Inga Gebauer aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam hat jetzt ein Update für uns heute. Erstmal Inga, was sind das genau für Dokumente?
Das sind offenbar Fotos von Briefingunterlagen, und zwar sowohl vom US-Geheimdienst als auch vom US-Militär. Und die enthalten ziemlich heikle Infos. Vor allen Dingen, du hast es eben schon gesagt, zum Ukraine-Krieg. Da sind dann Zahlen zu Waffenlieferungen der USA drin, aber auch Landkarten, auf denen man den Frontverlauf sieht und auch die Standorte russischer und ukrainischer Truppen. Und auch welche Spionagemethoden die US-Geheimdienste nutzen und wo sie ihre Quellen im russischen Sicherheitsapparat platziert haben. Das macht natürlich dem US-Geheimdienst besonders große Sorgen. Aber neben dem Ukraine-Krieg enthalten die geleakten Dokumente auch Infos zu sehr vielen anderen Ländern, zum Beispiel zu China. Da wird überlegt, wie China wahrscheinlich auf einen Gegenangriff der Ukraine auf Russland reagieren würde. Und zum Nahen Osten, da unter anderem zum iranischen Atomprogramm. Und die Dokumente enthalten auch Hinweise auf Abhöraktionen, zum Beispiel gegen die Regierungschefs befreundeter Länder.
Jetzt werden die Geheimdienste in den USA sich ja nicht hinstellen und sagen, ja, diese Dokumente sind echt, das bestätigen wir. Aber was ist denn momentan der Stand der Dinge? Sind die Dokumente echt? Was ist die Einschätzung?
Ja, es gibt unterschiedliche Einschätzungen. Manche Regierungsmitarbeitende in den USA haben wohl gesagt, dass die Dokumente denen sehr ähnlich sehen, die in so täglichen Briefings bei den Geheimdiensten und beim Militärführungsstab ausgegeben werden. Aber es wurden wohl auch einige nachträglich verändert. Und da muss man auch bedenken, dass die Fotos schon seit ein paar Wochen im Netz kursieren. Und inzwischen gibt es wohl auch Versionen, die ganz offensichtlich gefälscht sind. Aber trotzdem, die US-Regierung ist wirklich alarmiert.
Was sagen die Verantwortlichen denn eigentlich zu dieser ganzen Sache?
Ja, dass sie den Leak sehr, sehr ernst nehmen und jetzt in verschiedenen Richtungen aktiv werden. Einmal natürlich wird nach der Person oder den Personen gesucht, die die Geheimdienstdokumente fotografiert und ins Netz gestellt haben. Da dürfte man jetzt gerade mehrere hundert Pentagon-Mitarbeitende überprüfen, die möglicherweise Zugang zu diesen Briefingunterlagen hatten. Und ob es einen möglichen Auftrag dazu von außen gab, wird auch ermittelt. Da waren dann ziemlich schnell russische Stellen im Verdacht. Der Kreml hat das aber dementiert. Die US-Regierung prüft außerdem gerade, was der Leak wohl für Auswirkungen auf die nationale Sicherheitslage hat und was es für die Beziehung zu anderen Staaten bedeutet.
Jetzt steht in den Briefings ziemlich viel drin zu anderen Staaten. Was gibt es denn von diesen Staaten für Reaktionen?
Einmal gibt es Reaktionen aus der Ukraine zu den Informationen zum Krieg. Da sagt ein Vertreter vom Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine, dass die Veröffentlichung keine Auswirkungen auf die Militärstrategie habe. Und er zweifelt auch an, dass wirklich geheime Infos veröffentlicht wurden. Aber er sagt auch, dass die westlichen Geheimdienste einfach besser aufpassen sollten. Dann steht in den Dokumenten auch, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky abgehört worden ist. Das streitet die Ukraine ab und sagt, die Besprechungen in seinem Büro, die seien ganz anders verlaufen, als das in den Dokumenten beschrieben wird.
Welche anderen Länder sind eigentlich noch betroffen?
Unter anderem Südkorea, auch da soll der Präsident abgehört worden sein. Die südkoreanische Regierung sagt dazu, viele der Dokumente seien gefälscht. Betroffen sind auch die Vereinigten Arabischen Emirate. Deren Geheimdienst soll nach den Dokumenten stärker mit dem Russischen zusammenarbeiten wollen. Die Emirate sagen, das stimmt nicht. Und Israel ist auch betroffen. Da heißt es in den Dokumenten, dass hochrangige Mitarbeitende im israelischen Geheimdienst die Proteste gegen die umstrittene Justizreform wohl unterstützt haben.
Was könnte dieser Leak denn jetzt für Auswirkungen haben eigentlich?
Tja, es könnte natürlich für Verstimmungen zwischen den USA und deren Verbündeten sorgen. Das war ja in der Vergangenheit auch schon so bei Geheimnisverrat. Aber es gibt nach der Einschätzung von Fachleuten einfach bisher noch viel zu viel, was wir nicht wissen.
In den USA ist die Aufregung wegen der geleakten mutmaßlichen Geheimdienstdokumente groß. Inga Gebauer aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat uns da auf den neuesten Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute geht er offiziell los, zumindest für die AKP, der Wahlkampf in der Türkei. In etwas mehr als einem Monat werden dort nämlich sowohl Präsident als auch Parlament gewählt. Spannend auch aus unserer Perspektive, weil Stimmen hier aus Deutschland, die könnten, zumindest bei der Wahl des Präsidenten, richtig entscheidend sein. In Deutschland, da leben ganze 1,4 Millionen Menschen mit türkischem Pass, die dürfen natürlich mitwählen. Und kurz vor der Sendung habe ich Eren Güvercin erreicht. Er ist Journalist, Autor und Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft Muslime für ein plurales Europa. Hallo.
Hallo.
1,4 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland, das ist zahlenmäßig schon mal eine ganze Menge. Welches Gewicht haben denn diese Stimmen aus Deutschland für den türkischen Wahlkampf?
Also insbesondere bei dieser Wahl kann es wirklich ein ausschlaggebend sein, die 1,4 Millionen Wahlberechtigten. Deswegen legt sich die AKP mächtig ins Zeug und macht schon seit über 6 Monaten Wahlkampf hier in Deutschland, weil es klar ist, die AKP steht mit dem Rücken zur Wand, die Inflation ist extrem hoch, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung ist groß, gerade auch jetzt nach der Erdbebenkatastrophe. Also diese Wahl wird die engste Wahl von Erdogan werden. Die Opposition ist ja gut drauf, die sind motiviert. Also es wird ein sehr knappes Ergebnis und die Stimmen in Deutschland können wirklich entscheidend sein diesmal.
Du sagst es, also der Wahlkampf ist natürlich schon vor Monaten losgegangen. Heute ist insofern der Startschuss für die AKP, weil die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt werden für die Parlamentswahl. Aber wie sieht das dann im türkischen Wahlkampf in Deutschland aus? Also bisher habe ich noch keine Wahlplakate für türkische Abgeordnete hier rumhängen sehen.
Nein, nein, also das funktioniert nicht wie in den Wahlkämpfen zur Bundestagswahl. Hier gibt es keine Plakate oder so, aber seit September sind Dutzende AKP-Abgeordnete hier jedes Wochenende unterwegs. Über 130 AKP-Abgeordnete waren schon in Deutschland. Sie besuchen landsmannschaftlich organisierte Vereine. Sie besuchen vor allem Moscheegemeinden. Sie besuchen türkische Unternehmerverbände. Also sie greifen auf Organisationen von Türkeistämmigen in Deutschland zurück, aber vor allem halt Moscheegemeinden, auch vor allem Moscheegemeinden der DİTİB, die ja vom türkischen Staat kontrolliert werden. Und dort treten schon seit Monaten AKP-Politiker auf, verteilen Flyer und Briefe von Erdogan und versuchen natürlich wirklich jeden Wähler zu mobilisieren. Das wird ein entscheidender Faktor sein. Wer wird mehr Wähler mobilisieren können?
Und die stärkste türkische Partei bei Wählerinnen und Wählern hier in Deutschland war bisher ja auch immer die AKP, also die Partei von Erdogan, die Regierungspartei. Deine Einschätzung, wird das diesmal so bleiben?
Ich fürchte ja. Also natürlich ist es die Unzufriedenheit in der Türkei besonders groß, weil die Menschen in der Türkei merken ja die Auswirkungen der Inflation, dieses autokratischen Machtapparats und der Aushöhlung des Rechtsstaats. Die Menschen leiden ja darunter. Deswegen sind kritische Stimmen in der Türkei viel stärker vertreten als jetzt in der Diaspora sozusagen. Die Menschen hier sind leider sehr, sehr empfänglich für die nationalistische und populistische Propaganda von Erdogan. Und das muss man ihm lassen. Also er hat es geschafft, hier die Menschen auf seine Seite zu bringen. Und das ist auch eine große Herausforderung für uns als deutsche Gesellschaft. Vor allem auch die deutschen Politiker, die müssen sich natürlich auch mit der Frage auseinandersetzen, warum schafft es Erdogan, viele Türkeistämmige Zugang zu ihnen zu bekommen und für seine politischen Ideen zu gewinnen? Und wieso schaffen wir es als Gesellschaft und vor allem auch unsere Politiker nicht, diese Menschen von den Vorteilen einer liberalen, demokratischen Grundordnung zu gewinnen? Und das ist, glaube ich, eine Frage, mit der wir uns als Gesamtgesellschaft intensiver auseinandersetzen müssen.
Deine Einschätzung, warum schafft es die deutsche Regierung nicht?
Ich glaube, es fehlt so an dem emotionalen Zugang. Das schafft Erdogan halt immer sehr gut. Und er versucht natürlich auch, tatsächliche oder imaginierte Diskriminierungserfahrungen, die Türkeistämmige hier vielleicht machen, für seine Propaganda auszunutzen. Hm. Natürlich verbessert er dadurch in keinster Weise die Situation der Menschen hier. Aber das fällt auf fruchtbaren Boden. Er vermittelt ihnen, dass du als Türke etwas Besonderes bist. Und der türkische Staat steht immer hinter dir. Und das kommt an, vor allem halt auch bei jungen Menschen, die vielleicht in zweiter, dritter, vierter Generation schon in Deutschland leben. Und das, glaube ich, sollte uns zum Nachdenken anregen, warum wir es versäumt haben, Zugang zu diesen jungen Menschen zu bekommen, die hier geboren, hier aufgewachsen sind.
Und wie ist das mit den Oppositionsparteien, die natürlich jetzt auch Wahlkampf machen in Deutschland? Wirbt zum Beispiel die pro-kurdische Oppositionspartei HDP hier auch um Stimmen und wie machen die das?
Natürlich machen sie halt auch Wahlkampf, aber das ist nicht vergleichbar. Die AKP hat klar eine Monopolstellung. Sie haben über die Strukturen wie die DİTİB Zugang in die Moscheen und die sind ja aktuell im Fastenmonat Ramadan. Die Moscheen sind sehr, sehr stark frequentiert. Die anderen Oppositionsparteien, die versuchen in ihren Rahmen der Möglichkeiten, die wirklich sehr klein sind, auch Wahlkampf zu machen, aber das ist nicht ansatzweise vergleichbar mit der AKP.
Erdogans Wahlkampf in Deutschland für die 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass hier in Deutschland. Wir haben darüber gesprochen in Deutschlandfunk Nova mit dem Journalisten, Autor und Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft, Erin Güvercin. Danke dir.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir machen jetzt was Schönes. Wir senden mal locker sowohl mit diesem Gespräch on air als auch im Podcast an 3,4 Millionen Menschen in Deutschland komplett vorbei. So viele sind nämlich nicht im Internet. Fast die Einwohnerzahl von Berlin. Ziemlich viele Menschen. Aktuelle Zahlen rund um Internetnutzung in Deutschland hat unser Reporter Christian Schmidt für uns. Leg los.
Ja, das Statistische Bundesamt hat untersucht und die haben erstmal ganz einfach gefragt, nutzen die das Internet? Ja oder nein? Und da haben natürlich die meisten Ja gesagt, aber eben auch 6% der Deutschen zwischen 16 und 74, die sagen, nö, Internet habe ich nicht, brauche ich nicht.
Ja, und wahrscheinlich ist das vor allem die ältere Generation, die damit nicht aufgewachsen ist.
Auf jeden Fall. Bei den Leuten, die 65 Jahre und älter sind, benutzt fast jeder Sechste das Internet nicht. Was schade ist, weil das Internet in vielen Dingen das Leben einfacher machen könnte im Alter. E-Mail statt zur Post laufen, mit den Enkeln per WhatsApp in Kontakt bleiben, Online-Banking, all das. Ja, und bei den jungen Leuten ab 16 ist klar, da sind 98% im Internet, also fast alle.
Aber nur fast?
Ja, es gibt Leute, die sträuben sich tatsächlich. Wir haben hier mal im Programm mit Christian gesprochen. Dem hat das Internet nicht gut getan. Der hat gesagt, nee, ich muss da raus. Vor allem Smartphone und Social Media haben ihn gestresst.
Also oft merkt man, dass man eigentlich nur das Handy in die Hand nahm, um etwas nachzugucken. Aber dann ist man plötzlich auf Instagram gelandet oder auf Twitter. Dann ist man in dem Feed und scrollt und guckt sich die Stories an. Und dann dauert das 10 Minuten. Und dann denkt man, eigentlich wollte ich doch was anderes machen. So entsteht das.
Kennen wir im normalen Rahmen alle irgendwie. Aber bei Christian ging das so weit, dass er sich psychisch nicht mehr wohlgefühlt hat. Und er hat dann eine Internetpause eingelegt. Spoiler, diese Pause war dann irgendwann vorbei. Also er gehört jetzt nicht zu den 2% der jungen Leute, die nicht im Internet sind.
Ständige Erreichbarkeit, der Druck irgendwie auch geil auszusehen bei Instagram oder bei TikTok, sich ordentlich bewegen zu können. Urlaubsbilder posten natürlich, das kann auch schon belasten, das hören wir ja immer wieder.
Ja, und irgendwie muss da auch jeder irgendwie seinen Weg finden. Das hat mir die Psychologin Maren Urner erzählt. Sie rät jetzt davon ab, das Internet ganz sein zu lassen. Ne? Einfach weg ist nicht die gute Idee, weil das erzeugt dann auch wieder Druck. So diese FOMO nach dem Motto, ah, ich verpasse was, das will man ja auch nicht. Sie rät zu mehr Achtsamkeit bei der Internetnutzung.
In der Regel würde ich immer dafür plädieren, zu sagen, Moment mal, ich halte mal kurz inne. Was möchte ich eigentlich wirklich? Zu diesem Stichwort des Bewussten. Und dann ganz, ganz ehrlich auch zu sich selbst zu sein und zu sagen, wie und was konsumiere ich da eigentlich und möchte ich das so?
Ein Tipp kann zum Beispiel sein, Instagram-Accounts, die nur so Hochglanzfotos zeigen, wie geil denn die anderen sind, denen einfach entfolgen. Digitale Hygiene nenne ich das.
Lass uns die Zahlen nochmal einschätzen. Also wenn jetzt 6% der Menschen in Deutschland nicht im Netz sind, ist das viel oder wenig?
Ja, Deutschland liegt da so im Mittelmaß. Am schlechtesten schneidet Griechenland ab, da sind 14% der Menschen, die nicht im Netz sind. Am besten schneidet Schweden ab, wer hätte es anders gedacht. Nur 1% der Schwedinnen und Schweden sind nicht im Netz.
Und wenn wir das jetzt ändern wollen als Gesellschaft, was könnten wir denn tun in Deutschland, dass mehr Menschen ins Netz gehen?
Es ist ganz spannend. Ne? Ich habe darüber mit Jo Bager gesprochen, der ist Redakteur beim Computermagazin CT und der meint, klar, an einigen Orten muss man erst nochmal die technische Infrastruktur ausbauen, damit auch jeder Haushalt mit Internet versorgt werden kann. Aber die ganz alte Generation, die wird man wohl nicht mehr irgendwie ins Netz kriegen. Man sieht aber ja an den Zahlen, es ändert sich was. Früher oder später werden einfach alle im Netz sein und das geht ja gerade ordentlich voran.
Dieses 49-Euro-Ticket, das ist ein gutes Beispiel, dass man das gar nicht bestellen kann, wenn man keine Online-Verbindung hat. Solche Dinge werden die Leute halt langsam halt in Richtung Internet schubsen.
Schubsen, ne? Also klar, im Notfall kannst du jetzt immer noch in der Schlange vom Kundenzentrum deines Verkehrsunternehmens stehen, aber das stimmt schon. Und wie er sagt, das Internet gehört dann irgendwann jetzt einfach zum Leben dazu.
6% der Deutschen machen aber da aktuell nicht mit. Sie sind Offliner, das sagt eine neue Studie des Statistischen Bundesamtes. Und das wird sich nach und nach ändern, sagt unser Reporter Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schrecklich! Nicht auszuhalten da draußen, die Hölle auf Erden. Das sag nicht ich, das sagen Allergikerinnen und Allergiker. Pollen, die gehören zum Frühling dazu. Und nicht nur zum Frühling. Birke, Kiefer, Fichter und so weiter sind ziemlich stark unterwegs. Und das führt dazu, dass Millionen von Menschen diese schönen, sonnigen, warmen Tage nicht wirklich genießen können. Und es werden in Zukunft noch mehr Menschen. Die Europäische Akademie für Allergie und klinische Immunologie schätzt, dass im Jahr 2050 jeder und jede zweite in Europa an einer Allergie leidet. So wie mein Kollege Jan Dahlmann.
Wenn alle Menschen begeistert aus der Wohnung stürmen und sich mit T-Shirt und kurzer Hose über die Sonne an den ersten warmen Frühlingstagen freuen, dann fängt bei mir das Kontrastprogramm an. Ab in die Wohnung, alle Fenster und Türen zu, denn sonst... Ja, sonst geht das den ganzen Tag so. Es ist wieder diese Jahreszeit, in der mir mindestens 20 Mal am Tag jemand Gesundheit wünscht. Dabei bin ich ja gar nicht krank. Ist ja nur eine Allergie. Aber genau da ist auch schon der Denkfehler. Auch eine Allergie ist eine Krankheit, sagt Demetrios Christou, Allergologe an der Charité Berlin. Und auch mit nur einer Allergie sollte ich lieber mal zum Arzt.
Wenn die Symptome so stark sind, dass sie davon beeinträchtigt werden in ihrem Alltag, dann wäre es tatsächlich sinnvoll, den Arzt aufzusuchen, weil es gibt relativ einfache Therapieoptionen, die auch nicht kostenintensiv sind und die sind auch gut verträglich. Also in diesem Sinn, ja, würde ich empfehlen, dass, wenn Sie Symptome haben, dass Sie den ärztlichen Rat aufsuchen.
Aber es geht vielen Menschen so. Man hat sich einfach irgendwie mit der Allergie abgefunden. Ist dann halt mal ein bisschen nervig für ein paar Wochen, aber geht ja auch wieder vorbei. Dabei kann einen das ganz schön stark in dieser Zeit einschränken.
Es ist tatsächlich so, dass durch die, sagen wir mal, eine geschwollene Nasenschleimhaut, das führt häufig zu Schlafschwierigkeit. Das führt dann zu einer Konzentrationsschwäche am nächsten Tag. Ja, in diesem Sinn ist es eigentlich nicht zu vermeiden, dass der Patient, wenn er die ganze Nacht nicht geschlafen hat, aufgrund von Niesattacken, aufgrund von geschwollener Nasenschleimhaut, wenn er dadurch nicht geschlafen hat, dann ist er am nächsten Tag müde und er kann seine Arbeit nicht richtig machen. Und
also entschuldigt bitte, wenn ich etwas müde klinge. Der Allergologe sagt, wenn es zu schlimm ist, dann kann man sich auch durchaus mal krank melden und zu Hause bleiben. Denn wenn ich bei einer Erkältung mit dickem Schädel, laufender Nase und aufgequollenen Augen aufwachen würde, dann würde ich das ja auch machen. Aber man will sich ja auch nicht den kompletten Frühling einsperren. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, mit Heuschnupfen umzugehen. Kurzfristig helfen Nasenspray und Tabletten.
Medikamentös kann man, wie gesagt, mit Antihistaminika, also antiallergische Tabletten behandeln. Da kann man sagen, sie wirken symptomatisch, aber eigentlich wirken sie genau da, wo die Ursache der Allergie liegt. Und das wäre auch eine Therapie, die bei Bedarf durchgeführt werden kann.
Diese Tabletten kennen fast alle AllergikerInnen, helfen zwar einigermaßen, aber haben auch einen Nachteil. Die Nase läuft weniger und die Augen jucken nicht mehr so. Aber dafür ist es schwierig, länger als eine Stunde am Stück wach zu bleiben. Auch nicht so klasse. Und diese Probleme werden in Zukunft immer mehr Menschen kennenlernen. Durch den Klimawandel sind immer mehr Pollen unterwegs und dazu bleiben die Pollen länger in der Luft und werden aggressiver. Forschende gehen deshalb davon aus, dass im Jahr 2050 jeder Zweite in Deutschland an einer Allergie leiden wird. Heute sind es laut RKI etwa 20%. Der Allergologe Demetrios Christou sagt, es ist wichtig, sich bei den ersten Symptomen möglichst schnell bei seinem Arzt oder seiner Ärztin zu melden, um eine langfristige Lösung zu finden.
Ich würde sagen, es ist sinnvoll, so schnell wie möglich die Allergien zu diagnostizieren und gegebenenfalls zu behandeln, weil dann können auch Folgeprobleme nicht auftreten, wie zum Beispiel Konzentrationsschwäche, Schlafschwierigkeiten und so weiter.
Denn je jünger wir sind, desto besser können ÄrztInnen eine Allergie behandeln. Zum Beispiel durch eine Hyposensibilisierung. Die dauert allerdings mehrere Jahre. Neben Behandlung und Medikamenten hilft es kurzfristig vor allem, die Pollen so gut es geht aus der Wohnung zu halten. Also Fenster zu, Haare waschen und sich die Kleidung vor dem Schlafzimmer bzw. dem WG-Zimmer ausziehen. Dazu helfen zum Beispiel Pollengitter an den Fenstern oder Luftreiniger und auch Nasenduschen sind gut. Aber auf Dauer sollte man mit dem Arzt sprechen und sich behandeln lassen. Denn ignorieren und dann nur durch Nasensprays und so weiter durch den Frühling kommen, ist keine gute Lösung. Da spreche ich aus Erfahrung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Sonne scheint uns ins Gesicht dieser Tage. Da gehört jetzt langsam ein Eis dazu, oder? In der Waffel im Becher oder im Eiscafé sitzen ein fettes Spaghetti-Eis. Jetzt, wo wir in die Eissaison gestartet sind, da fallen uns natürlich auch die diesjährigen Preise beim Eis auf. Schon wieder teurer geworden. Teilweise wurde die 2,50 Euro Marke pro Kugel Eis geknackt. Aber woran liegt das? Das haben wir Annalisa Canio gefragt. Sie ist die Pressesprecherin der Union der italienischen Eisherstellerinnen und Eishersteller Unit Eis e.V. Hallo.
Hallo.
Warum müssen wir für eine Kugel Eis schon wieder mehr Geld bezahlen dieses Jahr?
Oh, das ist aber eine interessante Frage. Warum? Also, weil alles teuer geworden ist. Personalkosten, Mietkosten, die Energiekosten vor allem. Sie müssen sich vorstellen, eine Eisdiele lebt von Strom bei der Produktion, bei der Lagerung, beim Verkauf. Also am meisten sind die Energiekosten, die die Preise in die Höhe schicken. Mhm. Und am Ende, Sie müssen denken, Eis ist kein abstraktes Produkt. Es ist ein Lebensmittelprodukt. Es gehört zu unserem Leben, zu unserem Alltag und ist abhängig von der Entwicklung der Produktionskosten, der Lieferungskosten, der Zutatenkosten, der Personalkosten, der Mietkosten, Nebenkosten, Versicherung etc. etc. Es ist das Ergebnis einer Betriebskalkulation.
Was meinen Sie, warum bewegt es uns so besonders, wenn gerade Eiskugeln teurer werden, wo doch alles teurer wird?
Naja, mit Eis ist eine Emotion da. Mit Eis verbindet man ganz viel. Als man jünger war, als man verliebt war, als man in Italien war und in Europa. Und mit Eis verbindet man, dass der Winter zu Ende geht und die schöne Saison beginnt. Der Frühling kommt, der Sommer kommt. Also da sind ganz viele Emotionen mit diesem Produkt verbunden. Aber wir können nicht erwarten, dass Eis wie vor 10 Jahren kostet. Sie zahlen auch jetzt im Supermarkt nicht die gleiche Preis für eine Liter Milch oder eine Packung Sahne oder einen Becher Joghurt. Die Preise sind auch gestiegen. Wir haben auch eine sehr starke Inflation. Warum diese Erwartung, dass Eis billig, billig, billig bleibt?
Jetzt vor ein paar Monaten mal an der Südküste Frankreichs. Ich war zuletzt auch noch mal in England, in London. Und da sehe ich, dass wir mit 2 Euro oder 1,80 Euro oder vielleicht auch mal 2,50 Euro im internationalen Vergleich in Deutschland noch durchaus günstig dastehen, oder?
Ja, ich bestätige, was Sie sagen. Sie haben recht. Also Deutschland hatte immer noch, trotz dieser minimalen Steigung, eine optimale Preis-Leistungs-Verhältnis. Man redet im Ausland vom Verdrängungsmarkt, weil das kann man nicht so leben bei solchen Preisen. Ich habe letztes Jahr in Paris 4,50 € für eine Kugel bezahlt. Und in Barcelona kostet schon lange eine Kugel 2,80 €, 3 €. In meinem Heimatland, in Venedig, Florenz, in touristischen Städten, da zahlen wir schon lange 2,50 €, 2,80 €. Und jetzt ist es noch teurer geworden. Insofern für einen frisch hergestelltes Produkt, das mit Qualität, mit Professionalität vorbereitet wird, finde ich den Preis in Deutschland immer noch günstiger im Vergleich zu anderen Nationen.
Warum Eis teurer wird, darüber haben wir gesprochen hier in Deutschlandfunk Nova mit Annalisa Carnio. Sie ist die Pressesprecherin der Union der italienischen Eisherstellerinnen und Eishersteller Unit Eis e.V.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.